Herzlich willkommen zurück zu Center Talks, Episode 1.39, die Championship Sonntag Review Show, wie auch immer man es nennen will. Zwei Spiele haben wir zu besprechen. Dabei sind wieder der Klaus.
Hallo Johannes, grüß dich.
Und der Alex.
Hallo.
Sehr schön. Wir haben getippt. Klaus und ich sind 1-1 gegangen. Alex, du sogar 0-2. Sehr ärgerlich. Das alles besprechen wir gleich. Außerdem haben wir noch ein paar NFL-News, über die wir ganz kurz reden wollen. Das sind nicht so viele, aber 1-2 haben wir. Und das alles besprechen wir, wenn das schöne Intro durchgelaufen ist. So, ihr Lieben, eins, zwei NFL News gibt's, habe ich gesagt. Wir werden jetzt nicht alle Coordinator durchgehen, die neu sind. Dafür sind viele auch viel zu unbekannt. Ich wollte nur erzählen kurz, dass der ehemalige Chargers Head Coach Anthony Lynn bei den Detroit Lions untergekommen ist als Offense Coordinator. Außerdem haben die Steelers Matt Canada als von Quarterback zu OC promoted. Und die Rams haben, ich habe den Namen schon wieder, irgendein Lombardi, schon wieder vergessen. Ich glaube, es ist der Enkel von Vince Lombardi tatsächlich. Der war bei den Saints Quarterback Coach und ist jetzt bei den Colts neuer Offense Coordinator. Ansonsten, wir haben ja im letzten Podcast schon darüber gesprochen, die Eagles haben ihren Head Coach gefunden. Damit sind nur noch die Houston Texans ohne Head Coach, wenn ich das richtig sehe. Mal schauen, was da weitergeht. Außerdem hat der langjährige Carolina Panthers Tight End und die letzten zwei Jahre Seattle Seahawks Tight End Greg Olsen seine Karriere beendet nach 14 Seasons. Der wird jetzt ziemlich sicher bei Fox einsteigen ins Kommentatorenteam. Bin mal gespannt, wie das ist. Ich höre ja Tony Romo unglaublich gerne zu. Dann so ziemlich die größten News, würde ich sagen, seit wir uns getrennt haben quasi letzten Donnerstag. Die Detroit Lions und Matthew Stafford haben zusammen entschieden, dass sie ihre Beziehung nicht fortführen werden. Und man sucht jetzt ein neues Team für Stafford. Ich denke mal, das ein oder andere Wort wird er mitreden dürfen. Bin mal gespannt,
bitte? Er war ja Initiator sogar, so wie das rübergekommen ist, war es ja sein Wunsch, wohl zu gehen.
Okay, also ich habe nur gelesen, dass sie sich mutual, also quasi eigen zusammen drauf geeinigt haben quasi. Ja. Ich denke mal, auch für die Lions ist das okay. Und die werden jetzt, denke ich, einen sinnvollen Weg finden, wo beide mit glücklich werden, irgendwie was Picks und was Destination angeht. Ich glaube, der Stafford hat noch ein paar ganz gute Jahre. Ich könnte mir sehr, sehr gut bei den Indianapolis Colts vorstellen, tatsächlich. Mal schauen. Was denkt ihr? Wo habt ihr euch Gedanken drüber gemacht, wo er enden wird?
Man hört ja so, dass da so ein gewisser Bill mit Vornamen Headcoach seines Zeichens wohl sehr starkes Interesse an ihm hat. Also ja. Ich glaube auch, dass der ist ein guter, der halt im falschen Team bisher war. Und wenn er das richtige Team findet, wo er die richtigen Spieler an seine Seite bekommt, mit denen er gut klarkommt, kann ich mir vorstellen, dass er auch wirklich gute Performance abliefert. Ob jetzt da die Patriots an seiner Stelle die erste Wahl wären, wage ich zu bezweifeln. Also die Indianapolis Colts wären für mich so das Team, wo ich es am sinnigsten aus seiner Sicht her fände.
Ja, sehe ich auch so. Also Colts, vielleicht noch so ein bisschen die Broncos, wenn man, ne, also wenn man nicht zu viel bezahlen muss, ist ja auch immer die Frage, was die Lions haben wollen. Broncos könnte ich mir auch noch vorstellen. Patriots, ja klar, sind irgendwie immer im Gespräch, aber sind für einen Quarterback halt irgendwie nicht sexy, finde ich. Also keine Wide Receiver.
Ja.
keine Wide Receiver, das ist alles so ein bisschen, das hat er schon in Detroit, dafür braucht er nicht aus Detroit weggehen.
Genau. Vor einem Jahr hätten die das machen können, dann hätten die vielleicht ein anderes Standing gehabt, aber jetzt, nach diesem Jahr, wo jeder gesehen hat, die Key Player sind weg, die spielen nicht mehr oben mit und auch ein Cam Newton kann da nichts mehr reißen, wird es schwer, da einen Quarterback zu finden, der schon etwas fertiger ist. Ich denke mal, die werden sich mit dem Rookie begnügen müssen.
Ja, ich denke auch. Die müssen einfach mal neu anfangen. Wie gesagt, also Colts ist für mich, wäre für mich so vom Setting her das Sinnvollste, weil die haben eigentlich alles. Ja. Ja. Ich hatte tatsächlich kurzfristig noch über die Steelers nachgedacht, musste mich dann aber belehren lassen, dass Roethlisberger allein nächstes Jahr die Steelers 26 Millionen kostet. Das wird eher nicht passieren. Das können sie sich tatsächlich nicht leisten. Okay. Deswegen, wie gesagt, ich habe jetzt noch Denver gelesen. Würde für mich auch noch so halbwegs Sinn machen, muss ich gestehen. Gute Defense, gutes Running Game, ein paar ordentliche Receiver. Aber ja, also wie gesagt, ich bin gespannt. Ich glaube, Colts wäre die sinnvollste Destination. Und wenn man irgendwie Stafford für einen Second Rounder und vielleicht noch irgendeinen Spieler bekommt, dann sollte man das auf jeden Fall machen aus Colts Seite.
Genau, von aus seiner Seite. Ich denke, das ist eine Win-Win-Situation.
Ja, absolut.
Das, besser kann er sich nicht steigern. Ich glaube, einen höheren Sprung, ein besseres Team oder kompletteres Team, sagen wir mal so, wird es schwer zu finden. Ja.
Dass also er noch direkt ready ist, ne?
Also ich hätte noch einen Geheimtipp, und zwar die Dolphins. Sexy Team, sexy Start und ein sexy Quarterback, der gut spielt.
Ja, ich habe auch. Ich habe auch tatsächlich zwischenzeitlich noch über Washington nachgedacht, muss ich ehrlich gestehen. Washington halte ich deshalb für unrealistisch, also am unrealistischsten von allen, weil es ein NFC-Team ist. Alle anderen Teams, über die wir jetzt gesprochen haben, sind AFC-Teams, die sind schon eher möglich.
Und vor allen Dingen, die Dolphins, die haben das größte Package, was sie bieten können. Die können also, sag ich mal, jeden aktuell, sag ich mal, Trade- oder wechselwilligen Quarterback dem Team ein gutes Angebot machen. Siehe Houston auch halt. Ne? Also Miami ich sehe in Miami noch einen Quarterback hinkommen.
Okay, ja. Auch nicht ausgeschlossen irgendwie. Ja. Ich bin wirklich sehr gespannt, was das gibt da mit dem Tour und Washington und Miami im Vorlauf. Insgesamt
kann da Off-Season werden dann.
Ja, also insgesamt sind es, glaube ich, also 10 Quarterbacks sind quasi sicher, was die Starting-Jobs angeht. Steht hier bei Adam Schefter. 18 Quarterbacks sind auf dem Markt, so gefühlt.
Questionable.
Ja, also ne, Watson, gut, er hat jetzt hier noch Rodgers stehen, der hat heute oder gestern gesagt, nee, Green Bay bleibt. Also das würde mich auch wundern. Aber Stafford, Prescott, Sam Darnold, Carson Wentz, Jared Goff, Jimmy Garoppolo, Cam Newton, Teddy Bridgewater, Mitchell Trubisky, Jameis Winston, Ryan Fitzpatrick, Alex Smith, Ben Roethlisberger. Also da sind schon ein paar Namen drin. Und ich würde tatsächlich sogar bei Philadelphia den Jalen Hurts, also Wentz und Hurts reinschmeißen. Weil ich glaube, dass Philadelphia für den Hurts mehr bekommt sogar als für den Wentz.
Auf jeden Fall. Nachdem,
wie man sich da entscheidet. Ne? Also das ist sehr interessant, was da abgehen wird. Außerdem die letzten zwei News, die ich euch noch erzählen wollte, quasi für die ihre Infos viel über diesen Podcast beziehen oder nicht so viel mitbekommen halt. Jennifer King, das möchte ich einfach erwähnen, die Dame wird der erste Vollzeit weibliche Coach werden in der NFL. Assistant Running Back Coach wird sie beim Washington Football Team, die ja sonst nicht viel richtig machen, aber das immerhin. Und ist auch gleichzeitig die erste Afroamerikanerin. Also auch da Glückwünsche angebracht. Und dann wollte ich noch ganz kurz, weil es einfach auch dazu gehört, auch wenn es mich irgendwie auch leicht anwidert, darüber zu sprechen. Ich weiß nicht, wer das mitbekommen hat. Offense Tackle Chad Wheeler, ehemals New York Giants, inzwischen Seattle Seahawks Offense Tackle, ist verhaftet worden, heute wieder rausgekommen gegen Kaution, weil der gute Chad offensichtlich der Meinung war, dass seine Freundin sich vor ihm verbeugen müsse. Also das ist offensichtlich war die, ist die, es ist leider nicht so lustig, wie sie es anhört. Also er wiegt knappe 160 Kilo, sie wiegt halt gerade mal 70 so ungefähr. Und er hat ihr wohl den Arm gebrochen, beziehungsweise so schwer verletzt, dass der Arm seitlich runterhing und sie wohl bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt, mehrfach. Und sie hat dann sich irgendwann zwischendrin ins Bad retten können, hat die Polizei gerufen, wurde blutüberströmt gefunden, dicke Nase, dicke Lippe, wie gesagt, Arm an der Seite runter. Und das alles wohl angeblich, so liest sich der Bericht, weil er tatsächlich wollte, dass sie quasi aufsteht und sich vor ihm verbeugt. Das ist die Story zu der ganzen Geschichte. Wie gesagt, gehört auch dazu zu den News, auch wenn es keine schönen sind. Ich persönlich hoffe, dass es damit dann mit Chad Wheelers NFL-Karriere vorbei ist. Auch wenn man ja nie weiß, also ich sag mal, die Dallas Cowboys oder die Oakland Raiders, die Las Vegas Raiders sind ja immer so ein Klassiker, die solche Leute gerne mal verpflichten. Aber ja, also kann eigentlich nicht weitergehen in der NFL für diesen Mann, der gehört in den Knast und nirgendwo anders hin. So, das war's an News. Ansonsten, wie gesagt, es sind zig neue Coordinator unterwegs in der NFL, ganz viele sind verpflichtet worden. Nehmt euch eine Sekunde Zeit und guckt die Adam Schefter-Page durch oder die NFL-Page, wen das interessiert, wer wo jetzt ist. Die Rams haben, glaube ich, am meisten verloren, habe ich heute gelesen. Insgesamt 6 Assistant-Coaches ungefähr an andere Teams verloren. Das tut weh, würde ich mal sagen.
Ja, die haben einen großen Aderlass. Also das ist ja definitiv so. Das ist schon Hammer.
Ja. Aber so ist das manchmal und das ist die Chance für eine Menge neue Coaches, da jetzt hinzukommen. So langsam gehen ja auch die älteren Headcoaches mal in Rente, die es da noch so gibt. Und es wird einfach immer Nachschub geben müssen und da ist jetzt eigentlich eine ganz gute Möglichkeit aktuell für eine neue Generation. Gut, ihr Lieben, dann kommen wir mal zu den beiden Spielen, die uns am Sonntag mehr oder weniger verzückt haben. Und fangen mit dem Spiel an, wo wir alle drei falsch gelegen haben, mit dem frühen Spiel am Sonntag, die Tampa Bay Buccaneers zu Gast bei den Green Bay Packers. Ja, alle drei hatten die Packers und gewonnen haben leider die Buccaneers, also leider aus meiner Sicht zumindest, mit 31-26 in einem Spiel, das auch mal wieder einiges zu bieten hatte, in allen Formen und Farben. Angefangen damit, dass die Bucks im Prinzip direkt am Anfang gescored haben und da schon den guten, wie heißt der, Kevin King, ziemlich schlecht haben aussehen lassen und der hat noch eine relativ große Rolle im Rest des Spiels gespielt.
Ja, wo fängt man da an, wo hört man da auf in dem Spiel, ne? Also, ich habe in der ersten Halbzeit defensemäßig konzeptionell so viel falsch gesehen. Ne? Und ja, das ist immer einfach zu sagen, wenn man als Couch-Coach da rumsitzt vor dem Fernseher und sich dann seine Meinung bietet. Es fing damit an, ich glaube, die haben von 7 dritten Versuchen 6 konvertiert, ne? Ja. In der ersten Halbzeit. Aber
dritten und 14 mit einem fucking Running Back Screen.
Unglaublich. Da fängt es an.
Ja.
Oder ich fange noch weiter vor an. Die Packers, die haben sehr gut ausgesehen gegen die Rams. Die haben eine Ruhe ausgestrahlt, die haben einen Spaß ausgestrahlt, die haben Selbstbewusstsein ausgestrahlt und all das hast du von Anfang an nicht gesehen bei denen. Die waren so ein bisschen wie so ein Kaninchen vor der Schlange. Ist so mein Eindruck gewesen. Ich habe sie als sehr verklemmt empfunden, sehr, sehr ängstlich, bloß keinen Fehler machen.
Ja, vor allem in der Offense.
Ja, Ja, ich schieße mich gerade so ein bisschen erstmal auf die Defense ein, da wollte ich mich jetzt warm machen mit, ne? Weil also da war, also es fing an mit den dritten Versuchen. Das ist ein Unding, ja. Der erste Touchdown von den Bucks, der war gefühlt dermaßen leicht und einfach, ne? Ja. Weil die eben halt jeden dritten Versuch konvertiert haben. Ja. Ja? So, dann ging es weiter. Sie hat, ich meine, der Brady ist ja kein Dummer. Ne? Der hat ja gemerkt, dass er auf Kevin King, das wird wohl das Spiel, des, was er nie vergessen wird, für ihn werden. Ne? Und dann ging es ja weiter. Ich mache es jetzt mal kurz. Vor der Halbzeit. Die 6 Sekunden vor der Halbzeit.
Unglaublich.
Unglaublich ist noch gelinde gesagt, der Kommentar zur Entschuldigung vom Defense-Coordinator finde ich noch besser. Ich weiß nicht, ob du den schon mitgekriegt hast.
Nee, habe ich noch nicht gelesen.
Er hat also diese Aufstellung gewählt, um, jetzt halte ich fest, um zu verhindern, dass die Bucks in Field-Goal-Range kommen. Um also das Field-Goal zu verhindern, hat er also underneath verteidigt. Ja, was ist denn jetzt schlimmer, 3 Punkte oder 7 Punkte?
Ja.
Also ich denke mal, wo der Brady da an der Line of Scrimmage stand und gesehen hat, dass ein Single High war.
Er konnte sein Glück gar nicht fassen.
Er konnte sein Glück gar nicht fassen. Und das konnte jeder am Fernseher sehen, dass das in die Hose geht.
Ja.
So, dann kommt dazu, sag ich mal, in der zweiten Halbzeit hat die Defense dann etwas besser gemacht. Dann kommt dazu die unglaublich vielen persönlichen Fehler, die du hast. Ne? In Aaron Jones fummelt in der ersten Halbzeit einmal. Okay, da hat er Glück gehabt, dass der Tonyan den Ball recovered.
Ja.
Und dann fummelt er in der zweiten Halbzeit direkt im ersten oder zweiten Play
im auch ersten,
wieder.
Direkt.
Im ersten
Drive direkt.
So. Und normalerweise denkst du bei 28-10, okay, das Spiel ist jetzt durch. Das ist. Da muss ich sagen, war ich dann wiederum etwas überrascht, dass die Packers nochmal gut rangekommen sind.
Ja,
dann haben sie wirklich,
als ich dachte.
Ja, dann haben sie wirklich eine gute Phase gehabt. Da war auch das Playcalling ganz passabel. Hm. Dann stand es dann plötzlich, lass mich nicht lügen, 28 zu 23, genau.
Ja, ja.
Deswegen sind die auf den Two-Point-Conversion gegangen. Und zack, der ist nicht gefangen worden. Okay, das kann immer mal passieren. Ist allerdings schade gewesen. So, und dann kommt noch dazu, dass die in der zweiten Hälfte haben sie, nee, warte mal, die haben 3 Turnovers, 3 Interceptions von Brady gefangen. Und normalerweise musst du so ein Spiel gewinnen, wenn der gegnerische Quarterback 3 Interceptions wirft.
Ja.
Gut, da kann man natürlich auch argumentieren, okay, die Interceptions waren ungefähr in dem Bereich, wo du auch hättest hingepantet, an der 20er, 30er oder was auch immer. Was ich nur dann als schlecht empfand, war eben einfach, da kam mir die Offense dann wiederum zu hektisch vor. Die haben alle Zeit der Welt gehabt, die haben total eindimensional vom Coaching her, von den Plays her, vom Playcalling her gespielt. So, und dann kommen wir noch zu der Geschichte kurz vor Schluss. Ist ja kein Geheimnis, Aaron Rodgers wirft 3-mal auf Adams, 3-mal incomplete und da kommt die Field Goal Unit auf den Platz. Ne? Rodgers sagte dann, ja, wenn ich gewusst hätte, dass wir im 4. Versuch ein Field Goal spielen, dann hätte ich die 2 anderen Versuche vorher anders gespielt. okay, gut.
Okay.
Okay. Man kann natürlich auch sagen, er hatte sich die Defense so weit geöffnet, dass er hätte auch mal für 5-6 Yards selber gehen können.
Ja, das war beim dritten Versuch. Da hätte er durchaus selber laufen können.
Da hättest du mal selber laufen können. Und selbst wenn es nicht der Touchdown gewesen wäre, hätte er aber trotzdem 5-6 Yards machen können damit.
Mhm.
So, und also das war konzeptionell schlecht, das war von den persönlichen Fehlern her schlecht. Und nichtsdestotrotz hättest du als Packers das Spiel gewinnen können. Das ist ja noch das Schlimme daran.
Das ist das eigentlich Traurige daran, ja, weil verdient gehabt hätten sie es nicht.
Nee. Ich sag mal so, die haben letztes Jahr im Halbfinale gespielt gegen San Francisco. Das haben die total, haben die gar keine Chance gehabt.
Ja.
In diesem Spiel hätten sie eigentlich von der Vorgeschichte, von der ganzen Saison, die sie gespielt haben, von dem Spiel gegen die Rams, hatte ich eigentlich damit gerechnet. Die treten total selbstbewusst auf und machen über 30 Punkte. Das habe ich auch vorher gesagt, wenn die Packers über 30 Punkte machen, gewinnen die das Spiel. Haben sie ja nicht gemacht. Deswegen haben wir verloren. Und aber nach meinem was ich beobachtet habe, fehlte denen auch das Selbstbewusstsein. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ne? Mhm. Also es ist vom Gefühl her. Ne?
Ja.
Da stimmt das hinten vorne nicht. Ne?
Ja. Ja, auch die, also ich meine, beide Teams ja eigentlich mit wirklich guter O-Line, auch die Packers, 5-6 für Green Bay, die Bucks. Ich glaube, die Bucks, Rodgers wurde insgesamt nur 18 Mal gesackt oder so, diese ganze Saison über, davon halt in den Tampa Bay Spielen zusammengerechnet 10 Mal oder sowas. Also das war wirklich abnormal.
Ja. Und das muss man ja auch mal, schau mal, Johannes, du bist doch selber Coach, du hast selber Offense Line gespielt, wenn du so zwei unglaublich starke Defense End auf dem Platz hast, die dich permanent penetrieren, dann musst du doch auch als Coach da mal konzeptionell etwas helfend eingreifen.
Ja, mit Plays. Absolut. Ja.
Ich meine, das fand nicht statt.
Wenn man mal die Bucks anguckt, Gronkowski hat genau einen Pass gefangen, einen Tight End Screen. Ja. Ansonsten, wenn der auf dem Feld war, hat der nur geblockt. Run und Pass.
Ja.
Und das hat er richtig gut gemacht.
Ja. Ja, das hat er super gemacht. Aber nochmal, das ist theoretisch eine deiner größten Waffen, ja, die du mehr oder minder dazu verdonnerst, in Anführungszeichen, zu blocken. Auch super wichtig, hat auch super funktioniert. Ne? Aber wenn man sich halt das mal gibt, und ich sehe das wie du, Klaus, also da war einfach in beiden Mannschaftsteilen, Offense wie Defense, war man einfach viel zu zaghaft in der ersten Halbzeit. Der erste Touchdown, wie gesagt, direkt gegen King mit Evans, okay, kann passieren, shit happens, ja. Die Packers danach, ich glaube, mit zwei Possessions mit Punt, das hat halt überhaupt nichts gebracht. Dann haben sie, ich meine, klar, die Bucks Defense ist jetzt auch keine dahergelaufene, ja. Dann haben sie aber tatsächlich im dritten Drive dann mal angefangen, den Ball relativ gut zu laufen, auch über außen, da hat es dann auf einmal funktioniert. Guck da, ja. Und dann fängt man sich wirklich vor der Halbzeit dieses Ding, wo, also ich, selbst jemand, der keine Ahnung von Football hat, dem kannst du nicht erklären, warum der Defense Coordinator? Ja, genau. Mhm. Ja, warum der in dieser Situation Cover One Man Coverage spielt, anstatt, also ne, ich meine, wo war Tampa Bay? An der 50 ungefähr?
Ja, 50,
48. So roundabout, Packers, genau. Ja, genau. Ja, 50, 45. Ja. Und anstatt, wie du sagst, ja, dann, wenn ich denen halt das Field Goal schenke, bitte, spiele ich doch Cover 4 oder Cover 6 oder irgendwas. Ja, Hauptsache, die machen keinen Touchdown und dann lasse ich mir da so ein Ding reindrücken. Also
das ist
völlig unverständlich.
Das siehst du in einer Amateurmannschaft vielleicht, aber das ist wirklich erbärmlich gewesen. Da musst du mindestens mit zwei oder drei Safeties spielen. Ne? Das ist völlig wurscht. Das Ding darfst du niemals abgeben. Ne?
Ja, also das ist vielleicht bei einem Defense-Coordinator in Deutschland in seinem ersten Spiel. Und selbst da wahrscheinlich nicht.
Ja, aber dann hätte er wenigstens mit Mann und Maus geblitzt, aber das war ja auch nicht der Fall.
Hat er ja auch nicht gemacht.
Ja, hat er ja auch nicht gemacht. Der hat ja Andernies verteidigt, das war smart.
Also,
super smart. Also, hat er nicht eigentlich. Das war echt klasse. Ja, also, Halleluja. Und was ich noch sagen muss, jetzt wo wir gerade dabei sind mit Amateurmannschaften und Profimannschaften, es kann nicht sein, also wirklich nicht. Du hast in der NFL 8000 Assistenten am Platz, in der Skybox, überall. Und da kassierst du 2x12 Mann auf dem Platz. Das ist ein absolutes No-Go. Das ist unglaublich sowas.
Ja, ja. Und vor allen Dingen halt auch, weil die Spieler teilweise überhaupt nicht scheinbar wussten, und wer jetzt drauf gehört, so nach dem Motto, ne? Also so wie die da hoch und runter gerannt sind.
Unfassbar. Das ist unfassbar. Die waren überhaupt nicht vorbereitet, habe ich den Eindruck gehabt.
Ja, das war schon. Das war wild.
Also phasenweise muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, hatte ich echt den Eindruck, irgendeiner hat ganz viel Geld in die Hand genommen, um das Spiel so.
Jetzt kommt der Abend mit seinen Verschwörungstheorien.
Nee, ohne Scheiß. Manchmal, überleg mal, das fängt an. Bei diesem Spiel war für mich auffallend ganz, ganz schlechte Schiedsrichter. Es waren ganz schlechte Coaches-Entscheidungen. Es waren Spieler, die falsche Entscheidungen. Da war so viel, wo du sagst, was hat Green Bay da gemacht? Was man sagen muss, muss man neidlos anerkennen, die Bucks haben es geschafft, sich in der Defense so auf die Offense der Green Bay Packers vorzubereiten, dass die von Anfang an den jeglichen Schneid abgekauft haben. Ja, alles, weil, was du vorher gesehen hast in der letzten Woche von den Packers, dass sie mit drei verschiedenen Running Backs sauber laufen, dass er seine Receiver, also seine Anspielstation sauber wählt. Ja, er hat seinen Prime Receiver, aber er hat auch die anderen immer mal wieder mitbenutzt. Er hat einen Teil der mitbenutzt. Er hat mal hier unseren Two-Point-Nichtfänger St. Brown.
Aquarium
ja. St. Brown. Ne? Also da war irgendwas, das war, hat überhaupt nicht stattgefunden. Als wenn ihm ein anderes Playbook auf einmal gegeben hätte, das war für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, wie ich das Spiel gesehen habe, habe ich gesagt, der hat es auf keinen Fall verdient, MVP zu werden. War für mich so jetzt ne, so emotional, weil ich auch so sauer war, dass sie das Spiel so haben verloren. Weil ich ja. Der hat es nicht verdient. Alles, was der sich über die Saison aufgebaut hat, so schlecht war er in diesem Spiel. Und also, man muss ja auch die Buccaneers loben. Die haben wirklich, wie du schon sagtest, so viele Kleinigkeiten, ne, dass er der Gronkh halt jetzt einfach mal den Blocker gemimt hat und dann frei gemacht hat. Wir haben eben, hatte Klaus Herrnauer erwähnt, mit den drei Interceptions, die der Brady geworfen hat. Wenn du dir die Interception anguckst, weißt du auch, warum er die geworfen hat.
Ja.
Das ist seinem Alter geschuldet. Zwei davon waren 50-50 Balls, weil er einfach Schiss hatte, den Sack zu kassieren.
Ja.
Der will keinen Kontakt. Das haben sie ihm gezeigt. Und das haben wir schon so oft drüber gesprochen. Der hat einfach, klar, irgendwann fordert dein Körper auch Tribut. Wenn du 42, wenn du da stehst und dann kommt auf einmal so ein 130 Kilo Mann angeflogen und wärmt sich aus dem Leben, das steckst du nicht mehr so weg wie mit 28. Ja. Das ist nun mal normal. So, dann wirft er diese 50-50-Dinger und das waren zwei der drei Interceptions.
Ja.
Die hätte der vor zwei Jahren niemals geworfen. Die hat er jetzt aufgrund seines Alters geworfen. Und nicht, weil er dumm war oder nicht besser konnte oder sonst was. Das waren reine Schützerinstinkte.
Vorsicht.
Ja, genau. Vorsicht, wo er sagte, pass auf, ich werfe lieber den 50-50-Ball. Wie du schon eben sagtest, dann ist eine Position, da hätte ich auch hinpanten können. Aber dann habe ich zumindest, bin ich nicht im Eimer. Wir haben es ja auch dieses Jahr
ausgerufen. Und kriegt vielleicht noch eine Flagge.
Genau. Ja. Quarterbacks, irgendwas. Und da kommt noch dazu. Ja. Wobei, das war ja dieses Mal, da hätten sie alles machen können. Da muss ich sagen, war ich auch enttäuscht. Also das war eine ganz schlechte Schiedsrichterleistung. Die haben für mich viel zu viel auf beiden Seiten durchgelassen. Die haben das Spiel nicht verpfiffen, die haben auch nicht das Spiel entschieden. Aber das Spiel hat für mich eine Note dadurch gekriegt, die eigentlich in einem Championship erwarte ich da eine bessere Leistung.
Ja, aber das hatten wir doch die letzten Jahre immer schon gehabt, dass ab Halbfinale die Refs immer sehr, sehr großzügig waren mit
Strafen. Eigentlich schon ab Playoffs. Ja, da wollte ich nämlich auch gerade sagen, ne? Das scheint ja das irgendwie so Common Sense zu sein.
Ja.
Dass man ab Playoffs offensichtlich auf einmal anders pfeift, warum auch immer.
Ja,
und im Prinzip alles durchgehen lässt. Also ich glaube, ich habe kein eines Offense Holding gesehen am Sonntag.
Ja, aber gesehen haben sie schon. Max Offense dann war sehr kreativ mit Holding, fand ich. Ne? Aber okay, so ist es halt. Ne?
Gesehen habe ich einige, aber halt gepfiffen wurden sie nicht. Zu den Schiedsrichtern komme ich gleich noch, da habe ich nämlich auch noch was zu sagen.
Okay.
Also was man halt gesehen hat, finde ich bei den Packers, zum einen Aaron Jones halt mit einer wirklich unterirdischen Leistung.
Ja.
Zwei Fumbles dürfen dir einfach nicht passieren. Schon gar nicht, wenn du irgendwie ein Running Back bist, der um seinen Vertrag spielt und die Packers sagen, ey, wir machen dich zu einem der Top 5 bezahlten Running Backs. Mhm. Und daraufhin lehnst du das Angebot ab.
Genau.
Ja, und spielst dann da so ein Spiel, I'm so sorry. Also der würde nächstes Jahr bei mir nicht spielen. Ganz ehrlich, Running Back by Committee, das geht schon irgendwie.
Und der einzige, die nehmen sind die Bucks.
Ja. So. was mich auch sehr gestört hat bei den Packers tatsächlich, war das, wie du auch gerade gesagt hast, Alex, das war alles sehr eindimensional. Also nochmal, die standen zweimal an der Goal-Line oder in der Red Zone und in 6 Versuchen hat man 6-mal auf Adams gepasst. Da war überhaupt kein Versuch, irgendwas anderes zu tun. Und es war nicht immer die schlauste Idee, auf ihn da zu werfen.
Aber das ist die Tendenz bei Rodgers immer, wenn er ein little bit unter Druck ist, dann tendiert er gerne zu Adams hin, all dieweil die anderen Receiver eben halt so abfallen, ne, gegenüber Adams. Und das ist der Kardinalfehler. Deswegen hatte ich eben gesagt, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Und das ist der Kardinalfehler, den die Packers in der Draft gemacht haben. Die haben einen Quarterback genommen für die Zukunft. Für was für eine Zukunft? Für in 3 oder 4 Jahren. Super. Ja, das, und anstatt sie ihren Quarterback, der in dem letzten Jahr schon im Halbfinale war, die Waffen geben, die er benötigt. AJ Dillon, super Pick. Da muss ich ganz ehrlich sagen, guter Mann. So. Nein, da nehmen die einen Quarterback mit einem Zukunftspotenzial, die haben es komplett anders gemacht wie die Buccaneers. Sie sind all in gegangen mit Brady, mit Gronk, mit Antonio Brown, mit wem auch immer.
Ja.
Und haben da dem Quarterback vernünftige Waffen zur Verfügung gestellt. Hättest du jetzt einen guten Nummer 2 Receiver,
ja,
wäre der Two-Point-Conversion auch gelungen. Gehe ich fest von aus. Und dann hättest du nicht permanent 6-mal auf Adams werfen müssen. Ja.
So, also das war
ja, und das ist der Kardinalfehler, den das Backoffice in der Vorsaison gemacht hat.
Ja.
Ihren Quarterback, wo sie das Fenster zum Super Bowl jetzt offen haben und nicht in 4-5 Jahren, möglicherweise in 4-5 Jahren, das weißt du doch nicht, das ist eine Wette auf die Zukunft, das ist ja alles gut und schön. Die Bucks sind all in gegangen für ein oder zwei Jahre, das scheint sich auszuzahlen und die Packers haben sich völlig verspekuliert in der Offseason.
Ja, sehe ich auch so. Aber das war halt ein Punkt, wo ich mir so gedacht habe, so, also bei beiden Mal, wo die vor der Red Zone standen und das war einfach furchtbar. Ja,
so.
Wie gesagt, dann hat man bei dem dritten und Goal, ja, da hätte Rodgers natürlich auch selber laufen können. Okay, so what? Ja.
Also ganz ehrlich, hätte dann laufen müssen.
Da, ja.
Ich glaube, da wär sogar ein Tom Brady eher gelaufen bei dem Spiel jetzt wie Aaron Rodgers.
Normalerweise wäre er auch gelaufen.
Auch die Two-Point-Conversion, das war nicht das Beste, den am Aquarium zu werfen. Davor war, ich weiß nicht mehr, wer war, da lief, ich glaube, hier sein Tight End, der lief davor.
Genau.
Den hätte er anwerfen müssen. Der hat sich selber gefragt, warum wirft er mich nicht an?
Ja,
und das war auch nicht die einzige Entscheidung. Das waren keine Coaches-Fehler, das waren Fehler.
Klar, ich habe persönliche Fehler.
Wie der Rodgers auf dem Platz gemacht hat. Da waren so 4-5 Drives über den ganzen Spielverlauf gesehen, wo er einfach sich auf irgendjemanden zu schnell fokussiert hat, weil er halt, warum auch immer, nervös war, unter Druck war, keine Ahnung. Ja,
also ich glaube, es hat zum einen damit zu tun, dass er halt unter Druck war, also nochmal 5-6 und ich glaube 12 Quarterback-Hurries oder sowas waren es. Also die Bucks-Defense hat schon gut gespielt. Ja. Und ja, was halt auch alle bei Rodgers immer sagen, ist, dass er halt, und das verstehe ich natürlich auch bis zu einem Gewissen, ne, deswegen geht er halt auch zu Adams, weil der Rodgers halt jemand ist, der sehr stark darauf, sein Spiel ist darauf angewiesen, dass er seinem Receiver vertraut, dass der
weiß,
was er tun soll. So, und das, wie Klaus sagt, es gibt einfach außer Adams keinen anderen, man hat ihm keine Hilfe gegeben.
Ja.
Ne?
So ist
und
es.
Dementsprechend vertraut der diesen Leuten nicht. Und dementsprechend ist das sehr schwer. So, und ja, bei dieser Two-Point-Conversion von dem Herrn St. Brown, den hätte man schon mal fangen können. Ja, der wurde so leicht.
Fangen, ja.
Der wurde so leicht abgewehrt von Sue, also der war so ein bisschen wabbelig, ne? Aber den kann man mal fangen als NFL-Receiver.
Würdest du fangen als NFL-Receiver?
Würde ich auch sagen, auch wenn das sicherlich nicht das entscheidende Ding war.
Ganz klar. Nee, das wäre jetzt unfair.
Also das wäre unfair. Troy Aikman hat was anderes gesagt.
Ja, das wäre jetzt unfair, das an dem Jungen festzumachen. Das
nein,
sind zwei Punkte also gewesen.
Da gab es andere Probleme. Ne? Was ich sehr interessant fand und deswegen ist, da muss man jetzt so ungern ich es tue, Tom Brady auch einfach nochmal loben. Ich gebe ja zu, ich tue mich sehr schwer, ihn den Greatest of All Time zu nennen, weil ich einfach finde, das haut von den Vergleichen nicht her. Aber ich nehme da gern den Terry Bradshaw-Satz, ist auf jeden Fall der beste Quarterback der letzten 25 Jahre. Das ist einfach so. Also zumindest der erfolgreichste. Das muss man ihm einfach lassen.
Das
Super Bowl. Ja. Aber wo man halt gesehen hat, wie smart der Mann halt im Prinzip ist, ist halt kurz vor Ende, wo die Bucks dann in Field Goal Nähe sind, zwar sehr weit, ne, 48 Yard oder sowas, und er halt, obwohl es nicht zwingend notwendig war, aber er hat halt so ein bisschen Druck gespürt und hat den Ball dann halt quasi einfach in den Boden geworfen und hat damit keinen Sack genommen und hat damit einfach diese Field-Goal-Position gehalten und die haben den reingemacht und dann schatz 31 Punkte für die Buccaneers. Und das hat er einfach schlau gemacht. Das muss man ihm einfach mal zugute halten. Ne? Also so wenig ich ihn mag, aber das ist einfach schlaues Quarterback-Play, das ist richtig gut. Ansonsten hat er sich nicht mit Ruhm bekleckert. Ne? 20 von 36, 280 Yards, 3 Touchdowns, 3 Interceptions, also im Prinzip 0. Jetzt keine Glanzleistung. Rodgers 33 von 48, 346 Yards, 3 Touchdowns, 1 Interception. Aber halt eben 2 Fumble von Aaron Jones, die die Bucks halt auch sehr in sehr guter Feldposition immer gelassen haben. Ja. So, und dann muss man halt, wie gesagt, einfach sagen, und das ist mein Punkt mit den Refs, die das Spiel sicherlich nicht entschieden haben, um Gottes Willen. Aber wir haben halt einfach die Situation, dass im Spiel vorher zweimal ein klares Defense Holding der Buccaneers nicht geworfen wird. Ja, einmal gegen Lazar, einmal gegen Adams in dieser Goal-Line-Situation. Die werden beide nicht geworfen, aber am Ende das Holding, das eins war, ja, um Gottes Willen, gegen die Buccaneers, diese Defense-Passbindung, die dann rausgemacht wird, die wird dann geworfen. Und mein Ding ist einfach, da geht es mir gar nicht um irgendwelche Verschwörungstheorien oder so, sondern ich finde, das ist einfach dann inkonsequentes Calling. Also entweder lasse ich alles durchgehen
oder ich bin kleinlich.
Ja. Und das führt mich ja zu zwei Situationen. Situation Nummer eins ist, die Schiedsrichter haben die zwei Fouls vorher nicht gesehen und haben nur das Foul an den Bucks gesehen. Das wäre eine Katastrophe, weil wir reden hier von einem Championship-Game. Das sollte ein Referee auf dem Niveau sehen. Oder, wie gesagt, die Situation 2 ist, und die ist genauso unschön, dass man nicht dass man erst alles spielen lässt und dann am Ende, wenn es knapp wird, auf einmal wieder kleinlich wird. Also keine gerade Linie hat, die man da vertritt. Beides ist eine ziemlich schlechte Situation, finde ich. Das war dann halt nur noch das i-Tüpfelchen. War aber jetzt sicherlich nicht das Entscheidende. Ja, entscheidend war, dass die Packers bei diesem vierten Versuch nicht dafür gegangen sind, dass Rodgers im Versuch davor nicht gelaufen ist, ja, dass man die erste Halbzeit komplett verpennt hat, dass man zwei Turnover hatte, dieser furchtbare Defense-Call vor der Halbzeit, ja, die O-Line, die nicht performt hat, die Defense, die jetzt auch nicht so sonderlich. Also klar, am Ende die drei Interceptions, aber da hat Alex ja schon erklärt, wo die herkamen. Aber jetzt wirklich Druck auf Brady hat man halt auch nicht hinbekommen. Ne? Plus, wie Klaus sagte, die ganzen Third Downs, die man zugelassen hat, vor allem in der ersten Halbzeit, das war alles katastrophal. Ja. Also, das war alles scheiße.
Absolut. Die Schiedsrichter, das war jetzt wirklich, also mit der Flagge, das war nur noch die Kirsche auf der Torte drauf.
Ja.
Den Rest haben sich die Packers selbst zuzuschreiben. Ja. Nochmal zu dem Play vor der Halbzeit. Wenn ich Defense-Koordinator bin und ich weiß, dass der Brady ist doch ein smarter Typ, der hat den doch ausgepickt, den King, ja, da muss ich doch eine Safety-Hilfe darauf abstellen.
Selbst wenn gegen mich Jameis Winston steht,
ja,
der bekanntlich häufiger mal zum Gegner wirft als zum eigenen Mann. In so einer Situation, und wenn ich eh schon hinten liege und
dem Jungen muss ich doch helfen,
dann kann ich doch nie im Leben riskieren, und das tue ich bei Man Coverage. Dann kann ich doch nicht riskieren, dass die mich so kaputt machen. Das kann ich doch nicht machen.
Nein, das weiß ich auch nicht, was den da geritten hat. Keine Ahnung. Ne?
Also wirklich.
Ja. Unbelievable, würde ich sagen. Ja,
also wirklich unglaublich. Aber die Bucks damit gewonnen. Und wie gesagt, jetzt nur einer von vier Quarterbacks, die für jeweils ein NFC und ein AFC-Team im Super Bowl steht. Ich glaube, der siebte insgesamt nur, der es mit zwei Teams geschafft hat. Mhm. Also wirklich Hut ab. Das muss man leider sagen. Zehnter Super Bowl für ihn alleine. Ne? Da haben einige Franchises haben weniger.
Absolut. Viele Franchises haben weniger.
Eigentlich so gut wie alle, glaube ich.
Ja, glaube ich auch. Ne? Also das muss ich auch sagen. Brady mag mit Sicherheit nicht in dem Alter jetzt unter die Top 10 Quarterbacks gehören, von der Athletik her oder vom Quarterback-Spiel her. Aber er verkörpert auf dem Platz, er hat so eine Aura, er hat so eine Ausstrahlung. Er coacht auf dem Platz. Das ist... ganz anderer Aspekt noch unter den Spielern halt. Und das ist halt ein Spieler, wo die Offense eben halt so aufguckt. Ne? Ich denke auch nicht, dass der Brady, selbst wenn er drei Interceptions geworfen hat, der ist in keinster Phase des Spiels dann nervös gewesen.
Glaube ich nicht.
Und das überträgt sich auf den Rest der Mannschaft, und die wissen ganz genau, hey, der ist cool drauf, der weiß, dass wir es können, wir gewinnen das. Und das ist eine super Sache.
Also ich denke, wir sind uns alle drei ja einig, mögen tut ihn keiner von uns, aber ich muss sagen, durch die Leistung, die er über dieses Spiel gebracht hat, und auch sein Verhalten danach, das hätte er mal die ganze Saison vorher mal machen sollen, in den Interviews und alles. Ich weiß nicht, ob du das noch gesehen hast, wo der im Kreis dann stand und dann Bruce Arians geholt hat und gesagt hat, hier, rede mal mit anderen. Ich habe das nicht alleine hier gemacht, aber das ist mein Team. Ihr könnt jeden anderen. Also so habe ich ihn noch nicht empfunden. Ich weiß nicht, ob ich es nicht sehen wollte.
Das ist halt immer einfacher, wenn man gewinnt. Ne?
Absolut. Scheiße, dass er sonst nicht macht. Deshalb mag ich ihn auch nicht. Ne? Ja. Man macht das immer oder nie. Aber da an dem Tag, muss ich sagen, war er der verdiente Sieger letztendlich mit seinem Team.
Ja, absolut. Absolut. Ja. Absolut.
Gibt es nichts zu sagen.
Ja. Und man hat ja nach dem Spiel gesehen, wo Aaron Rodgers dann gesagt hat, so, naja, mal gucken, ob ich in Green Bay bleibe. Das hat er inzwischen ja, wie gesagt, relativiert. Ne? Ich glaube, das war auch viel Frust. Und das verstehe absolut. Ich natürlich auch.
Ja, natürlich.
Denn auch für Aaron Rodgers schließt sich das Fenster so lange, sagen, wie du eben sagtest, ja, Klaus.
Ja. Ja.
Ja, Green Bay, ne, wie gesagt, über was jetzt 30 Jahre zwei der besten Quarterbacks gehabt mit Favre und Rodgers und nur zwei Super Bowls dafür zum Vorzeigen, ist schon ein bisschen wenig. Also das
muss schon ein bisschen dürftig, ja. Ja. Ja, und vor allen Dingen, die Mannschaft wird nicht jünger, jetzt dann noch Großreceiver, weil selbst wenn sie jetzt im Draft weiter da investieren oder in der Free Agency irgendwie sich noch was holen, bringt es ja auch langfristig nicht gesehen, weil wenn du siehst, was für Quarterbacks danach kommen, ja, ist es nicht so, dass wir ein großes Loch haben, was du schon mal hattest. Im Moment sehe ich da sehr, sehr viele junge Quarterbacks und auch sehr viele Teams, die aufstreben. Mhm. Da wird es schwer
für die Quarterbacks. Es wird nicht leichter, ja.
Nächstes Jahr nochmal in die Playoffs, um da so weit zu kommen. Da sind genügend Teams, die ich auf einem super Weg sehe, die den nächstes Jahr ganz schön in die Suppe schlucken werden.
Und vor allem, das ist ja das, was ich sage, das ist der strategische Fehler, den die am Anfang dieser Saison, also beim Draft gemacht haben.
Ja,
ja, das ist für mich völlig unverständlich gewesen. Ja. Völlig unverständlich.
Naja, also es wird nicht leichter. Vielleicht, das wird man natürlich sehen, aber im Rückblick könnte es sein, dass dieses Jahr das Jahr gewesen wäre. Vielleicht. Na, muss man mal sehen.
Ja, absolut.
Aber,
ich sag jetzt mal, sie hätten jetzt noch einen Top-Receiver gehabt, der hätten das Spiel gewonnen.
Ja. Ja, naja, absolut. Gut. Ja, also so viel dazu. Und eins noch zu erwähnen natürlich. Die Buccaneers sind damit das erste Team, das tatsächlich quasi der Gastgeber des Super Bowls ist und auch gleichzeitig das Heimteam hat. Home Field Advantage würde ich nicht so viel bringen, weil ja keine Zuschauer oder keine, andersrum, Zuschauer sind zugelassen, aber ja, ich glaube nur 6.000 oder sowas.
22.000.
Ja, aber das sind ja alles irgendwie Healthcare Workers, also Leute aus Gesundheit.
Ja.
Finde ich auch eine coole Sache, gute Idee.
Absolut super.
Aber das wird halt nicht so die Homefield Advantage dann werden, denke ich mal. Aber immerhin, wie gesagt, erstes Team, das im eigenen Stadion den Super Bowl spielen darf. Richtig cool. Brady's 10. Super Bowl, wie gesagt. Und was ich auch interessant finde, Antonio Brown darf mal wieder Super Bowl spielen und hat damit die Chance, sich jetzt mal einen Ring zu holen. Weil das letzte Mal, als Antonio Brown im Super Bowl stand, war er Rookie, war nur Kickoff-Returner bei den Steelers und die haben damals gegen Aaron Rodgers und die Packers verloren. Das war das letzte Mal, dass die Steelers im Super Bowl waren und gewonnen haben, nicht gewonnen haben. Also mal schauen. Also von Brown hört man ja nicht viel, von daher
der gute Babysitter.
Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Oder gute Ruhigstellmittel.
Ja.
Damit zum nächsten Spiel, wo Klaus und ich die Chiefs hatten und Alex die Bills. Und die Chiefs haben am Ende gewonnen, 38-24. In einem Spiel, das durchaus schöner anzusehen war, zumindest als das erste Spiel, fand ich. Aber die Bills halt dann doch auch mal ganz klar ihre Grenzen aufgezeigt bekommen haben, was vor allen Dingen fand ich daran lag, dass ich bei Patrick Mahomes nicht das Gefühl hatte, dass der in irgendeiner Form angeschlagen ist.
Also ja, nur wenn er selbst gelaufen ist.
Ich würde mal sagen, also ich habe schon den Eindruck gehabt, dass er am Fuß lädiert ist. Das konnte man meines Erachtens sehen.
Ja, so
ein bisschen. Aber es hat ihn nicht beeinträchtigt, weil sie das Play Calling und das ganze den Gameplan so angepasst haben, dass er es nicht brauchte.
Ja.
Also er musste jetzt nicht großartig.
Ja, ich glaube, er ist nur einmal selber gelaufen. Ne?
Ja.
Da hat er am Ende dann noch ein bisschen gefußt, aber also.
Also er ist schon angeschlagen, aber wie gesagt, die haben erstmal den Kader und die Waffen, das so anzupassen, das ganze Gameplan. Der ganze Gameplan hat so gepasst, dass sie es nicht brauchten.
Ja.
Und auch hier, wie auch im ersten Spiel, sag ich, dass die größeren Fehler oder die größere Spielentscheidung auf der Defense-Seite gefallen ist. Weil auch hier die Chiefs-Defense deutlich stärker war in dem Spiel meines Erachtens wie die Bills. Es gab von Anfang an sehr, sehr viele kleine Nicklichkeiten, wo die Bills sich haben reinziehen lassen, zum Schluss, muss ich auch ganz ehrlich sagen, da hat Josh Allen sich eingelappt. Also als er den Ball dann geworfen hat, ich habe gedacht, Junge, das musst du doch nicht tun. Egal wie frustriert du bist, du wirfst doch jetzt nicht ernsthaft mit dem Ball den Defender. Du hast jahrzelang Zeit gehabt, dich aufs Maul zu packen oder den Ball wegzuwerfen. Rennst gefühlt 35 Yards in deiner eigenen Endzone, wie so ein Hasenfuß zum 28. Mal und beschwerst dich dann noch, dass er sich gesackt hat. Sei froh, dass er dich aus dem Leben gezogen hat. Also
sagen wir mal so, nur um auf diese Situation einzugehen, das ist zumindest meine Beobachtung gewesen. Also ja, oder für die Situation nicht gesehen haben, Josh Allen ist da hinten rumgescrambled, ein Chiefs-Defender war schon dran, dann ist noch ein zweiter Chiefs-Defender reingeschmiert, hat ihn umgeworfen, Josh Allen hat ihm hat ihm den Ball ins Gesicht geworfen, daraufhin
als beide gelegen haben.
Ja, so, jetzt muss man aber zu dieser Szene Folgendes sagen. Ich habe sie mir extra mehrfach angeguckt und mit meinen lieben Chiefs-Fans, Freunden auch schon mehrfach diskutiert. Als Okafor, also der Defender, da noch reinschmiert, ja, ist abgepfiffen gewesen. Es war null notwendig, dass Okafor da so reinschmiert. Zumal, das muss man auch sagen, ein paar Drives vorher derselbe Okafor eine ähnlich dämliche Aktion gebracht hat und dafür ein Roughing the Passer bekommen hat. Ja, also die hatten sich eh schon lieb. Wie du eben gesagt hast, kleine Nicklichkeiten hat er sich dann, ne? So, dann ist, wie gesagt, abgepfiffen und Okafor schmiert da noch unten in die Beine rein. Das muss überhaupt nicht sein. Ja, so, lässt man den NFL leider durchgehen. Überall, ja, hat auch nichts mit Playoffs zu tun. Ja, dann wirft ihm Allen so ein bisschen den Ball ins Gesicht. Dumme Aktion, brauchen wir nicht drüber reden. Ja, aber Okafor steht ja auch auf und macht über ihm den Hampelmann danach. Ja,
wo also er sich dann auch nicht auch dann von seinen Guards und genau, Center und alles kam er dann an und
wo er sich dann auch nicht wundern muss, dass er von den Bills Defendern Offense-Line dann mal so richtig einen verpasst bekommt. Den 15er hätte ich auch genommen als Spieler, ganz ehrlich.
Ja.
Was mich an dieser ganzen Situation dann so verwundert hat, ist, dass keiner duschen gehen musste. Das fand ich echt interessant, dass man nur Strafen quasi verhängt hat. Das war.
Ja, vor allen Dingen, dass sie sich alle aufgehoben haben. Das war doch lächerlich. Ja,
das ist halt die Regel.
Ja, aber nur wenn sie sich ausgleichen. Und da war ein Chiefs-Spieler.
Nein. Die müssen sich nicht ausgleichen.
Ne? Ich dachte mal, das müsste ungefähr pari, weil er war 80% der Fouls waren von den Bills.
Ja. Aber muss ich nicht. Solange es eine Aktion ist, und es ist ja eine fortlaufende Aktion da, ne? Ja. Der bringt den Ball ins Gesicht, der macht die Männchen, dann wird er umgeballert, deswegen alles eine Aktion, dann hebt sich das tatsächlich gegeneinander auf.
Okay. Egal. Also, deshalb bist du Schiedsrichter und ich nicht. Das wusste ich nicht.
Aber das war ja erst ziemlich am Ende. Also interessant fand ich auch, wie du gesagt hast, ein Problem der Bills war definitiv, dass die Chiefs sehr starken Druck hinbekommen haben in der Defense. Ja. Dass Josh Allen da teilweise den Mahomes gemacht hat und irgendwie 30 Yards tief gescrambled ist. Das war ja nicht nur einmal, sondern zweimal, dreimal.
Das war andauernd.
Ja. Dass im Prinzip Dix komplett abgemeldet war. 6 Catches, 77 Yards. Das ist gar nichts. Ja, also das, wenn man.
Kann ja auch vom Glück sagen, dass direkt am Anfang, dass er den Ball nicht unter Kontrolle gebracht hat.
Ja.
Die das fast Interception, da habe ich schon gedacht, oh, jetzt war es das auch.
Ja. Ja.
So früh im Spiel so ein Ding zu werfen. Und da muss ich auch sagen, da verstehe ich auch die Bills von der Coaching-Seite her nicht. Was wir eben ja auch gesagt haben, dann nehme ich einen Tight End oder einen dicken Running Back oder sonst was. Das Run-Game der Bills hat ja überhaupt nicht stattgefunden.
Ja, das fand ich auch sehr einseitig, die ganze Geschichte.
Der Singletary ist meines Erachtens kein schlechter Running Back, aber der hat überhaupt keine Mittel gefunden gegen die Chiefs Defense. Die Chiefs Defense hat das Run Game völlig rausgenommen. Der Einzige, der da, ich glaube, 80 Yards oder was hat, glaube ich, Josh Allen, ist ja
bester Rusher. Ist 88
Yards. Bester Rusher, aber das waren auch alles so Dinger, wo er vorher 3 und 23 steht oder sowas und es ist ja noch nicht mal, dass er groß First Downs damit gemacht hat mit seinen Rushing Yards. Wenn das jetzt auch noch entscheidende Rushing Yards sind, wo ich dann zumindest immer wieder mein First Down raushole oder nochmal irgendwas, aber dann sind dann auch Dinger, dann laufe ich auch richtig durch.
Ja? Ja, ich fand halt tatsächlich, dass die Bills mal wieder mehr oder minder überhaupt keine keine Anstalten gemacht haben, überhaupt zu laufen. Also, dass man gegen die Ravens fast ausschließlich gepasst hat, das habe ich verstanden, weil die Ravens Defense halt schon gut gegen den Run ist, richtig gut, ja. Aber so geil sind die Chiefs nicht gegen den Run. Und man hat das überhaupt nicht versucht, und dann ist das als Defense natürlich ziemlich einfach, wenn du dich eigentlich nur auf den Pass halt einstellen kannst. Das ist jetzt nicht so schwer, ja. Gefühlt hat Steve Spagnuolo, der Defense-Coordinator der Chiefs, das auch sehr gut gemacht. Also hat sehr viele verschiedene Coverages gespielt, hat teilweise sehr spät geschiftet. Und so ein bisschen gefühlt war das einfach für den Allen noch zu viel. Ich bin mir sicher, der wird da hinkommen. Ich glaube wirklich, dass die Bills auf lange Zeit ein gutes Team sein können werden. Ja. Mhm. Wir könnten häufiger Bills-Chiefs im Championship-Game sehen. Das könnte passieren. Oder zumindest beide Teams regelmäßig in den Playoffs. Aber das hat ihn, und das hat man gesehen, das hat ihn einfach verwirrt. Also das hat er nicht auf die Kette bekommen. Die Chiefs haben 4 Sacks geschafft. Die Chiefs-Defense ist jetzt nicht so die Mega-Sack-Maschine, aber 4 Sacks ist und hätte wahrscheinlich noch mehr geschafft, wenn Allen da nicht ein, zwei Mal weggelaufen wäre. Und da waren die Bills einfach noch nicht so weit gefühlt, ja, und der Mahomes hat das einfach souverän gemacht. 29 von 38, 325 Yards, 3 Touchdowns, keine Interception.
Mhm. Ja. Tyreek Hill,
9 Catches, 172 Yards. Kelce, 13 Catches, 118 Yards, 2 Touchdowns.
Das muss man echt sagen, bei den Bills fehlen noch so 2 oder 3 Impact-Spieler mit Erfahrung. Ja. Das ist eine junge Mannschaft, absolut klasse, ich feiere die total, aber du konntest das sehen. Was mir auch persönlich sehr gut gefallen hat, in dem ganzen Spiel, da war richtig Beef drin, ja, also konntest du sehen, die Defense Line gegen die Offense Line und umgekehrt die Offense Line gegen die andere Defense Line, da war richtig Beef drin, da wollte jeder, also das war ein richtig geiler Kampf, ja. Ja. Und dass da natürlich die Emotionen das ein oder andere Mal hochkochen, ist ganz klar. Und ich finde das auch ganz okay, dass die Schiedsrichter, wie du eben gesagt hast, normalerweise in der Regular Season, gebe ich dir völlig recht, wäre mit Sicherheit der ein oder andere duschen gegangen. Ja. Aber dass die natürlich sagen, okay, komm, wir wollen den Jungs auch nicht den möglichen Einzug ins Endspiel versauen, indem wir die jetzt vom Platz stellen, ja.
Ja, wobei in der Situation war es ja eigentlich schon vorbei dann. Vielleicht haben sie sich auch gedacht, okay, jetzt ist egal.
Genau. Ist vorbei. Ja, genau. Ja, also das finde ich dann schon sehr, sehr klasse, dass sie da auch ein bisschen, sag ich mal, relaxter sind, die Schiedsrichter. Ja, Weil es kocht einfach die Emotionen hoch, das ist einfach so. Ja. Ja, und wie gesagt, das hat mir sehr gut gefallen bei dem Spiel, da war richtig Beef drin. Den Bills fehlen, wie gesagt, noch 1-2 Jahre Erfahrung und vielleicht noch 2-3 erfahrene Spieler. Ja. Und was ich sagen muss, bei Mahomes, der ist ja er hat das gleiche Alter wie der Josh Allen, ne?
Ja, die sind
so roundabout 25, 26.
Ich glaube, Allen ist ein Jahr jünger.
Ja. Aber gefühlt ist der Mahomes für mich eigentlich 10 Jahre älter schon, vom Brain her, also wie er das Quarterback-Spiel spielt, ist er für mich eigentlich auf einem ganz anderen Level als 25-jährige Quarterbacks in der NFL sind. Also das ist, da sage ich wirklich, und in der Kombination mit dem Andy Reid als Head Coach, der alte Head Coach, der hat es allen mal gezeigt, ne, und hat mit dem jungen Quarterback, das scheint eine Symbiose zu sein, die super passt, ne. Und wie gesagt, aber ich glaube, der Mahomes ist vom Brain her wesentlich weiter als alle anderen 25-jährigen Quarterbacks, die es gibt.
Ja, als viele andere Quarterbacks sogar in der Liga, würde ich sagen. Also der ist, wir haben eben auch schon mal kurz darüber gesprochen, Herr Klaus, erinnere dich, wo ich gesagt habe, es gibt nicht viele Coaches, die es zulassen, dass der Quarterback auf dem Feld so viele Entscheidungen fällt.
Ja.
Wenn du siehst, welche Freiheiten der Andy Reid dem Mahomes auch gibt auf dem Feld und welche Entwicklung der in den letzten 3 Jahren, die sind ja beide vor 3 Jahren im Draft gewesen, was der jetzt genommen hat. Der Josh Allen hat jetzt im letzten Jahr einen Riesensprung gemacht, fand ich jetzt bei den Bills.
Allen ist ein Jahr später. Muss ich kurz unterbrechen.
Ja,
die Chiefs haben quasi mit den Bills getradet im Draft, um den Mahomes zu nehmen. Und im Jahr drauf, quasi mit dem Mahomes-Pick, haben die Bills den Allen genommen. Ja, das ist ein Jahr dazwischen.
Gut, aber für das Jahr, also da ist, wie ich Klaus schon sagte, da ist vom Kopf her viel mehr dazwischen. Also der ist wirklich sehr, sehr smart, der Mahomes. Wie wir auch, ne, der ist angeschlagen gewesen und trotzdem hat er so souverän gespielt, dass diese Verletzungen, die er da garantiert noch am dicken Zeh hat, überhaupt keine Rolle gespielt haben. Die hat er völlig aus dem Spiel genommen. Der hat es gar nicht erst zu einem Game Factor werden lassen, dass er da verletzt ist. Und der Josh Allen, ich hoffe jetzt einfach, weil, wie gesagt, ich war jetzt wirklich ein großer Fan von ihm und auch vom Team zum Schluss, musste mich ja umorientieren von den Playoffs. Und ich hoffe, dass sie jetzt nicht den Kopf in den Sand stecken und im Draft und in der Free Agency vernünftig sich verstärken. Also sie brauchen auf jeden Fall ein, wenn nicht sogar zwei Running Backs. Das ist meine Meinung. Weil
da sind sie ihr nicht vertrauen.
Ja, weil der Singletary ist auch ja nicht mehr der Jüngste. Das ist jetzt nicht, wurde. Du hast ein junges Team. Ne? Ich weiß gar nicht, wie alt ist der Singletary? Der ist ja auch...
ist gar nicht so alt. 26 ne? oder sowas dürfte der sein.
Er ist gerade reingekommen. Ne?
So alt ist der nicht.
Okay, dann habe ich mich
davor... nach, aber...
Moment, wo ist es?
Also so, der ist noch gar nicht so lange in der Liga. Da bin ich mir relativ sicher.
Ja, der ist gerade kurz reingekommen.
Geburtsdatum 3. September 97. Das ist noch nicht so alt.
Okay, ja, 2019.
Ja,
dann ist okay. Ja, aber trotzdem.
Nicht mit dem Vater verwechseln, der spielt schon nicht mehr.
Also sie brauchen auf jeden Fall zu ihm noch was dazu. Man muss ja nicht immer wie bei Green Bay jetzt, wo es teilweise mit drei Running Backs gut funktioniert hat, aber erst im Moment halt, du hast den Dix, der jetzt gut funktioniert hat, bis auf das letzte Spiel. Du brauchst auf jeden Fall da noch ein bisschen mehr.
Ja, du brauchst noch zwei, drei erfahrene Leute,
genau, finde ich. Weil der Rest war eigentlich
absolut
die Saison super. Her.
Geiles Team.
Da war die O-Line, Defense-Line, das hat alles gepasst. Vielleicht noch in der Defense auch irgendwo in der Secondary vernünftigen nochmal was dazu. Da muss man sehen, wo es dann reinpasst. Das müssen die Coaches jetzt gucken. Aber die sollen auf keinen Fall den Kopf in den Sand stecken. Wie du schon sagtest, ich glaube, dass die absolut für die Zukunft ein Team sind, die in ihrer Conference ordentlich was mitnehmen können. Und da auch sauber was leisten können die nächsten Jahre. Das ist, haben sie wirklich gut gemacht eigentlich, vernünftig aufgebaut. Wie gesagt, ein bisschen langsamer, wie jetzt mit einem Mahomes, aber ich meine, so einen Glücksgriff hast du auch nicht immer. Also Quarterback wie dem Mahomes. Wenn du dann aber siehst, du hast einen Josh Allen, du hast einen Mahomes, da sind noch ein paar andere Junge. Man muss jetzt auch mal gucken, was mit dem Herberts nächstes Jahr dann passiert, wie er sich weiterentwickelt. Was kommt aus der Draft Class raus? Wie toll sind unsere zwei Superstars jetzt hier, Trevor Lawrence und wer ist hier der
Zach Wilson von BYU und Justin Fields von Ohio State. Fields,
genau. Muss man jetzt mal sehen. Vielleicht ist ja auch einer von den dreien, wenn nur einer von denen so annähernd ist. Deshalb wird es umso schwerer für so ältere Kandidaten wie so ein Rodgers, dann da noch was zu reißen.
Ja. Ja. Ja, bitter für die Chiefs, um das Spiel noch abzuschließen. Der Starting Left Tackle Eric Fisher ist so ein bisschen, wenn ich das richtig gesehen habe, über seine eigenen Füße gefallen und hat sich die Achillessehne gerissen und ist damit für den Super Bowl raus. Und das bedeutet, dass beide Starting Tackles, Offense Tackles der Kansas City Chiefs ziemlich sicher nicht zur Verfügung stehen werden. Ja. Also Eric Fisher auf keinen Fall. Und Mitchell Schwartz ist seit Jahrhunderten auf der Injury List mit irgendeiner Rückenverletzung. Sieht auch nicht so aus, als würde der spielen können. Das heißt, man wird in der O-Line ein bisschen rumschaffeln müssen und das ist gegen Tampa Bay, glaube ich, nicht die beste Option.
Also gegen die beiden Defense Ends.
Ja, ich bin sehr gespannt, wie sie das lösen. Also wie gesagt, das Spiel war, es wurde ganz kurz nochmal spannend am Ende, um das kurz abzuschließen, im vierten Quarter, als die Bills dann auf einmal noch einen Onside-Kick recovered haben. Da habe ich gedacht, Game on, aber hat dann halt nicht gereicht. Und so haben die Chiefs dann auch verdient und souverän, das muss man ja sagen, 38-24 gewonnen. Was im Übrigen
dazu, weniger sein dürfen.
Genau, ja. Was dazu führt, dass wir jetzt im Challenge-Game tatsächlich even stehen, 9-9, ich gegen die Hörer, und damit mein Super Bowl-Gast quasi das Zünglein an der Waage sein könnte. Das wird interessant. Ja, und wie gesagt, Super Bowl, 7. Februar, 8. Februar, ich muss gerade selber mal gucken. 7. Februar, 7. also 7. auf 8. Offizieller Anpfiff ist ja schon am 8. bei uns, 0:40 Uhr. Tampa Bay Buccaneers gegen Kansas City Chiefs. Ich freue mich tatsächlich drauf. Ist ein Super Bowl, den ich wirklich gerne sehe. Ich hoffe, dass die Chiefs so ein bisschen ihre O-Line hinbekommen, dass es ein spannendes Spiel wird. Was glaubt ihr, wer gewinnt?
Also ich tue mich ganz schwer.
Ja.
Nach diesem Wochenende, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich echt so, ja, ich war mir so sicher, dass Green Bay ganz anders auftritt. Ich war mir auch sicher, dass der Josh Allen ein Ticken weiter wäre, wie er dann doch da war. Und dass vielleicht auch bei den Chiefs nicht alles so gut funktioniert hat, wie es dann wirklich funktioniert hat. Ja. Jetzt muss man sehen, wie du schon sagst, also die O-Line könnte ein Faktor sein, weil da haben die Bucks gegen die Packers ordentlich was fabriziert. Wenn die so einen Druck auf den Mahomes machen und er wirklich mit dem Fuß angeschlagen ist, ist die Frage, ob ich ihn so kriege. Auf der anderen Seite haben die Chiefs auch gut Druck aufgebaut auf Josh Allen, wenn die das mit Brady machen und der wieder drei Interception raushaut, weil er irgendwie auf der Flucht ist, was ihm gar nicht liegt. Ja. Ganz genauso. Also das ist, glaube ich, eine ganz, ganz knappe Kiste.
Ich wünsche mir auf jeden Fall wieder so ein Tyreek Hill erstes Quarter wie in der Regular Season gegen die Bucks mit 200, mit 206 Yards und drei Touchdowns oder so. Das wäre geil.
Ja. Also ich hau einen raus. Ich sage 42-31 für die Chiefs.
Okay. Ja, ich weiß es, um ehrlich zu sein, noch nicht.
Ich weiß es auch nicht, aber ich wollte einen raushauen.
Ja, schön.
Nein, ich weiß es wirklich nicht. Also es wird, aber ich tippe auf die Chiefs. Obwohl ich es dem Bruce Arians riesig gönnen würde und dass er das den Super Bowl gewinnt. Aber ich denke, die Chiefs werden es machen. Okay. Das wird, ich hoffe, ein Highscoring-Game, damit es unterhaltsam wird.
Ich denke auch. Also es wird sicherlich ein interessantes
Game.
Gut, ihr Lieben, das dazu. Ich kann, wie gesagt, schon mal verraten, dass der nächste Podcast am Samstag, meine ich, genau, Samstag, den 6. Februar aufgenommen wird und rauskommt. Mein Gast wird dann sein der Steven Miranda. Das ist der Gründer meines originalen Football-Podcasts quasi, den ich immer gern gehört habe. Hat mich mega gefreut, dass der zugesagt hat. Ich freue mich aber jetzt erstmal sehr darüber, dass ihr die Chance genommen habt und wir nochmal über Football quatschen konnten und bedanke mich für eure Zeit über die ganze Season hin. Hat mir immer sehr viel Spaß mit euch gemacht.
Danke
uns auch. Und ich würde sagen, oder ich bin mir recht sicher, wir hören uns zur neuen Season wieder.
Ja, absolut. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, Johannes, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich hoffe, dass wir uns, bevor die neue NFL-Saison anfängt, auch auf irgendeinem Footballplatz in Deutschland mal wiedersehen.
Das wäre richtig schön.
Das wäre richtig schön und da würde ich mich sehr drüber freuen, wenn das mal endlich wieder klappen könnte. Aber ansonsten hat super Spaß gemacht. Ich freue mich auf ein neues Jahr dann.
Sehr gut. Demnächst. Ja, dagegen kann ich mich nur anschließen. Ich hoffe, wir sehen uns, bevor die NFL-Season kommt, auf irgendeinem Footballplatz wieder. Das wäre wirklich sehr schön. Deswegen mein Appell an alle, lasst euch impfen, sobald es möglich ist. Ich habe es heute auch getan, ich habe es überlebt. Ist auch noch nichts passiert. Mein Arm ist noch dran und alles ist gut. Deswegen bleibt alle gesund, das ist das Allerwichtigste. Schönen Abend noch. Das war Center Talks mit dem Championship Sonntag Review. Und tschüss.